Neues aus der Opiumhöhle. Moderne Gespräche mit dem Bürgermeister der Nacht.
Möwen jagen Brötchen hinterher, die Gewerkschaft der Lokführer streikt und der Hamburger Hauptbahnhof liegt da wie ein vor Jahren gestrandeter Pottwal und riecht auch so. Hinter seinem aschfahlen Leichnam sieht der Himmel aus wie ein Stapel billiges Kopierpapier. Da drüben bietet sich ein glänzend roter Bus mit Stadtrundfahrten an. Ich überlege immer wieder mal mitzufahren, um mir noch mehr Scheiße anzugucken. Im Winter ganz oben da, wo der Wind so schön pfeift. Ich trinke einen Schluck Wasser und es stürzt mir in den Mund wie ein Wildbach, der durch ein ausgetrocknetes Flussbett rauscht und am Gaumen und oben an den Eckzähnen schmeckt es nach Galle und nach Säure, nach allem menschlichen Elend, das mir so in den Sinn kommt. Ob ich etwas essen sollte oder trägt das bloß zur Menschwerdung meiner Absorption bei, hängt sich mir wie ein Stück Zement an die Füße meiner Absichten und zieht mich immer tiefer runter in den Sumpf der Wirklichkeit. Stichwort: mit beiden Beinen fest im Leben stehen. Das könnte dem Leben so passen. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Menschen, mein Name ist Finn Steiner und ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Ausgabe des preisgekrönten Podcasts Neues aus der Opiumhöhle, Ihrem Proseminar zur richtigen Anwendung überlebenswichtiger Sekundärtugenden wie William Somerset Maugham lesen, nervös auf dem Tisch herumtrommeln oder aber Alkohol verköstigen. Wie Sie wissen, engagieren wir uns seit Jahren für die Integration haltloser Forderungen in den funktionalen Alltag, für die ultimative Realisation der eigenen Flatterhaftigkeit und für liebenswerte Gedanken zu den Bereichen Schall und Rauch. Aber wie gelingt das im Detail? Fragen wir unseren Sachbearbeiter für Opulenz und maßlose Übertreibung, für fernöstliche Opiate und nonkausale Beweisführung. Und damit hallo und herzlich willkommen, Joachim Franz Büchner.
Hi Finn, hi Frank, hallo Hannes, hallo liebe Zuhörerin. Ich weiß gar nicht mehr, was die Frage war. In meinem Kopf hatte sich wie immer ganz, ganz viel zusammengekräuselt und jetzt bin ich komplett blockiert.
Ich habe ja auch gar keine gestellt. Ich habe dir hallo gesagt, Joachim. Aber lass mich fortfahren und dann kommt die Frage. Pass auf, jetzt konzentrieren. Joachim, was macht man eigentlich dagegen, wenn man einen, wie Jochen Diestemeyer es mal formuliert hat, wenn einen der Alltag stumm macht? Also was tust du gegen Monotonie und Gewohnheiten? Wie wertest du Routinen auf? Was ist dein Geheimnis für mehr Glam im täglichen Leben?
Ich springe hier aus dem Fenster am Kranstieberhaus und lande auf dem Schlick.
Das ist gut, denn darum soll es heute gehen, um Größe, Pracht und Würde, um das neue Jubiläumsalbum einer der wichtigsten und einflussreichsten deutschsprachigen Bands der Gegenwart. Die Rede ist von den Sternen. Ihre neue Veröffentlichung trägt den Titel Grandezza und wir freuen uns heute außerordentlich, Sänger und Gitarrist Frank Spilker bei Neues aus der Opiumhöhle begrüßen zu dürfen. Hallo Frank.
Ja, hallo Finn. Hallo Joachim auch. Danke, Frank, für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Herzlich willkommen im Kranstieberhaus mal wieder.
Das ist sehr, sehr gerne. Zwei Jahre her hatten wir gerade gesagt, ne, dass wir uns das letzte Mal zum Podcast getroffen haben. Da ist ordentlich Zeit ins Land gegangen.
Zwischendurch haben wir aber auch schon Partys gefeiert wiederum, aber ohne Podcast.
Das ist ja manchmal leider so.
Richtig, vor zwei Jahren haben wir uns in der Warnholzstraße getroffen, wo unser alter Proberaum war, den wir gemeinsam geteilt haben. Mhm. Also. Und dieses Mal, also dann zwischendurch, so lange bist du noch nicht hier im Kranstieberhaus,
oder? Nee, richtig, Oktober.
Genau, seit Oktober. Da sind aber wahrscheinlich schon einige Partys. Ich weiß nicht, ob ich zu allen eingeladen war, aber jedenfalls war ich schon mal hier.
Ja. Es gibt viele Geheimpartys, manche feiert Joachim auch ganz alleine.
Nein, ich erwarte das auch gar nicht. Ich erwarte auch gar nicht, dass ihr sagt, zum Beispiel die wichtigste Hamburger Band, sondern eine der wichtigsten, finde ich okay, obwohl das man auch anders sehen kann.
Gesagt und das ist was, das tatsächlich mit meiner ersten Frage zu tun hat. Frank, als ihr jetzt 2020 euer selbstbetiteltes Album Die Sterne rausgebracht habt, da sah man dich in ungewohnter Rolle und damit meine ich gar nicht so sehr den Umbruch innerhalb der Band, als vielmehr deine Perücke. Ja. Und ist das damals eigentlich so eine Art Hinwendung zu einem glamouröseren Selbstverständnis gewesen, habe ich mich gefragt.
Ja, erstmal zu einer Ikonografie, würde ich sagen, weil das nötig war, denn es gab kein Bandfoto. Und wir hatten natürlich stand vor der Herausforderung zu illustrieren, dass das Bandkonzept weiter fortgeführt wird, aber es nicht mit den gleichen Personen, sondern in einer quasi offenen Beziehung zu den Mitmusikern passiert. Und ich habe mich quasi, ich habe mir erlaubt, mich als einziges Gesicht dann abbilden zu lassen, obwohl ja Diane Valdez auch in der alten Besetzung schon gespielt hat. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert zu erklären. Und wäre quasi auch noch verwirrender gewesen, wenn wir beide auf einem Albumcover gewesen wären. Okay, aber deswegen unter anderem die Perücke.
Und was sind die Assoziationen? Marquis de Sade, Wolfgang Amadeus Spilker?
Alles Mögliche. Mozartkugel kommt zum Beispiel auch. Ich habe eben in der Vorstellung, bevor die Mikros an waren, gesagt, ich würde gerne mal eine ruhige Mozartkugel schieben.
Hier liegen nämlich Mozartkugeln zum Essen.
Meine Kölner Mitmusiker haben dieses Foto oder die Perücke gehasst, weil es natürlich sofort diese Karnevalsassoziation kommt. Es ging mir so ein bisschen darum, ja klar, also dieses Ikonische einfach, ne? Also zu sagen, am besten illustriert den Song, du musst gar nichts halt, ne? Ich bin die Instanz, ne? Also ich Mensch bin die Instanz und nicht ein irgendwie System um mich herum.
Mhm. Ich war ein bisschen überrascht, ich meine, es gibt ja auch auf dem Album von 2020 den Song Der Palast ist leer, da singst du eben auch nicht von der Wohnung, die leer ist, das ist ja ein durchaus biografisch gefärbter Song, darüber hatten wir im letzten Podcast, bitte nachhören, gesprochen, aber du sagst eben nicht Wohnung, du sagst Palast und auch da ist es ja was, was ist es, ein Adel des Geistes? Jedenfalls, es ist ja eigentlich so dieses Herausstechen oder dieses Adel qua Geburt, das ist ja eigentlich was, auf das du eher allergisch reagierst, oder?
Ja, natürlich. Also ich würde es jetzt aber erstmal gar nicht so ernst nehmen. Also natürlich geht es ja bei Popmusik auch darum, Bilder zu finden, die Spaß machen und so ein bisschen larger than life sind. Und das macht natürlich mehr Spaß, sowas zu singen wie Der Palast ist leer, als hier, okay, die Kinder sind ausgezogen oder was weiß ich, was dahinter steckt an Biografie. Darum geht es natürlich auch. Diese andere Diskussion, da hast du völlig recht. Ich glaube, ich bin Humanist und Demokrat und natürlich habe ich ein Problem mit diesen feudalistischen Vorstellungen. Ich glaube aber auch, dass man sich eine gewisse Form von Adel erarbeiten kann, indem man nämlich anfängt, zum Beispiel selbstständig zu denken. Und ich weiß, diese Formulierung ist jetzt von rechts gekapert und so. Es ist aber grundsätzlich wichtig, eigenständig zu denken und nicht in terms of, in klicken. So eine Bulli-Meinungsdominanz irgendwo zu übernehmen, weil es gerade alle daherreden und so weiter, sondern sich immer wieder zu hinterfragen, warum glaube ich das eigentlich, wo kommt die Information her und so weiter und so fort. Dazu gehört ein gewisses Erwachsensein und eine gewisse Reife und ich glaube, daran muss man arbeiten und wenn man sehr lange und viel daran arbeitet, hat man sich irgendwann sowas wie einen Adelstitel verdient.
Mhm. Hättest du es vor 20 Jahren auch gefunden?
Vor 20 Jahren hätte ich es auch gefunden, aber ich hätte es nicht so formulieren können, weil ich vor 20 Jahren mir so viel mehr Fragen gestellt hatte, als ich Antworten parat gehabt hätte.
Also es gibt mehr Antworten.
Ich sag mal, denken lohnt sich oder so, oder älter werden, das hat auch seine Vorteile oder was man dazu sagen kann. Natürlich bleibt das nicht ohne Folgen, wenn man sich diese Fragen stellt.
Ich fand das immer toll, dieses Bild in dem Depeche Mode Video, wie Dave Gahan als König in diesem Liegestuhl da sitzt und das Land überblickt. Das fand ich immer ein tolles Bild irgendwie. Mhm. Das kommt mir ja gerade in den Sinn auch.
Ja, wo ich glaube, in UK hat das immer alles nochmal eine andere, weil da gibt es auch ein aktiv gefeiertes Königshaus und so weiter, nochmal andere Assoziationen.
Aber deswegen hat es ja vielleicht auch was Subversives, sich selber dann als König zu stilisieren quasi. Als eine
Art hat das auch was für dich, Joachim?
Ja.
Ja? Ja. Ganz klar.
Ganz klares Ja. Heute bin ich ganz klar und gebe nur ganz klare, kurze Antworten.
Ich bin ja dann eher so der Napoleon-Typ, muss man sagen. Also ich würde mir die Krone nicht aufsetzen lassen.
Selber machen, selber aufsetzen. Genau.
Das ist die Geste ist ja ganz wichtig gewesen.
Lass uns doch kommen auf Grandezza. Auf Grandezza wollte ich natürlich auch mit meiner Ausgangsfrage so ein bisschen hinaus, denn das ist ja eben das, was jetzt auch zum Beispiel optisch in den Ankündigungsvideos schon ein bisschen zu erahnen war, die man mit dir sehen konnte. Stichwort Seidenschal, Stichwort Anzug, Stichwort Eleganz, Pracht, Würde. Mhm. Und Grandezza, das ist jetzt ja ein Rückblick auf fast 30 Jahre Bandgeschichte. Wie viele Jahre rechnest du eigentlich?
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, weil die erste Die Sterne-Single ist 1987 erschienen.
Ja, da müssen wir ja noch was draufschlagen.
Und jetzt ist es aber so, dass wir quasi 25 Jahre lang behauptet haben, das wäre nicht so, sondern die erste Single wäre 1991 erschienen, mit Fick das System in Hamburg eben. Und die Zeit davor war halt, so irgendwie noch Schülerband, die hatte den gleichen Namen. Das kann man nicht auch anders sehen. Also es gab eine Reinkarnation 1991 und es gab im Grunde auch eine 2019. 2019. Und in der Lesart von heute würde ich sagen, das Konzept, die Sterne, gibt es seit 1987. So, wir haben natürlich sehr viel gelernt und es gab massive Veränderungen Anfang der 90er durch den Kontakt mit der Hamburger Schule, durch die Auseinandersetzung, reale Auseinandersetzung mit Leuten, die man vorher nur so aus der Spex kannte oder aus irgendwie schriftlichen Diskursen. Da ist alles ganz schnell gegangen, hat sich auch erweitert, finde ich. Also das musikalische Verständnis, das vielleicht pop-theoretische Verständnis und so weiter. Das ist so explodiert und aufgegangen. Insofern hatte das auch seine Rechtfertigung, 1991 zu sagen, okay, das ist jetzt ja aber auch irgendwie was anderes, was wir hier machen.
Und du hast eine neue Band.
Ja, genau.
Aber da müssen wir ja zurückblicken auf 37 Jahre Bandgeschichte, wenn ich das im Kopf zurückgerechnet habe. Ja. Auf dem neuen Album Grandezza kommen jetzt ja Hits vor, wie es wird gleich eröffnet mit Was hat dich bloß so ruiniert? Trümmer kommt genauso zum Tragen, wie aber auch neuere Songs. Mhm. Ich habe mich gefragt, wie hast du eigentlich die Auswahl getroffen? Du hast die Auswahl getroffen, nehme ich an.
Ich weiß es.
Ja, sag du.
Ja, das sind Singles alles.
Ja, das war eine Einschränkung. Also es hat so, ich würde gerne mehrere Geschichten erzählen, aber diese, wo du sagst Singles, das war eine wichtige, also Entscheidung am Anfang zu sagen, okay, es sind zu viele Stücke, man kann jetzt nicht nur subjektiv entscheiden, kann man, aber dann braucht man jetzt drei LPs. Und dann, also es gab einfach so praktische Einschränkungen, wie es können nicht mehr als zwei LPs sein. Und dann, wie macht man das erstmal gleich enger, damit es nicht irgendwie 100 Stücke wären es nicht geworden, aber jedenfalls deutlich mehr als 18. Und dann haben wir gesagt, okay, Singles. Also tolle Stücke wie Du musst gar nichts, die auch irgendwie Hits waren, aber keine Single wirklich. Die, ne, kommen dann.
Das wollte ich später fragen, welches Stück du am meisten vermisst.
Ich vermisse einige andere auch. Also ich muss jetzt in der Liste nochmal gucken. Das war aber so, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche dann auch irgendwie Hilfe. Ich möchte das gar nicht allein entscheiden, weil ich habe als Musiker ganz anderen Blick auf diese Songs, der sehr geprägt ist von den Live-Erfahrungen, weil wir ja seit 30 Jahren zumindest live spielen und diese immer auch die Stücke mitgenommen haben, die schon ein paar Jahre älter sind. Das heißt, unser Live-Programm besteht immer zur Hälfte aus so einem Greatest-Hits-Programm. Und das ist ein anderer Filter nochmal, weil Stücke, die live funktionieren, sind nicht dieselben, die auf Platte gut funktionieren. Und da war es ganz wichtig, den Input von Stefan Strüber und dem Pias-Team da zu haben, die dann von sich aus gesagt haben, welche Songs sie als auf Platte eben am besten
finden. Bei mir gibt es einen, den ich sehr vermisse, der gleichzeitig live, aber auch Dancefloor-Stomper ist, Indie-Disco-Stomper. Mhm. Und das ist Wahr ist, was wahr ist.
Das ist richtig.
Aber Wahr ist, was wahr ist. Das ist halt nicht drauf.
Das ist richtig und das ist auch eine Single. Das heißt, es hätte...
Ach, das war eine Single
das
auch.
Das war ja eine Single, soweit ich mich erinnere. War das die zweite Single nach Nur Flug? Oder nicht? Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Vielleicht ist es deswegen rausgefallen, aber es sind einige auch rausgeschmissen worden, es einfach zu lange.
Das war eine painful omission für mich.
Ja, es ist Triage am Ende. Hä? Die Auswahl der Songs am Ende ist so eine Art Triage. Also man muss sich
von... Ach, Triage ist ein medizinischer
Begriff. Ein medizinischer Begriff, den haben wir jetzt in der Pandemie gelernt und richtig, das war genau, vielleicht auch ein bisschen geschmacklos, den jetzt hier.
Ja, zur Not schneiden wir es raus. Aber ich glaube, das können die Leute einordnen.
Geschmacklosigkeiten sind ja auch irgendwie Punk.
Wir sind hier auch ein Radio für Geschmacklosigkeiten. Was hat denn den Ausschlag für Hey Dealer gegeben?
Hey Dealer ist ein richtiges Übergangsstück oder so. Ne? Das kann man sagen, ist genau zwischen diesen beiden Instanzen entstanden. Nämlich mit Christoph Kehler am Schlagzeug. Also es ist nicht Philipp Jansen, den man da hört. Weil es produziert worden ist für eine Radioproduktion vom WDR. Zwei ohne Musik, das war mein erstes Hörspiel und ich hatte diesen Song irgendwie arrangiert und dachte, okay, da habe ich jetzt ein Stück Musik fertig und das passt zu dem Hörspiel und so weiter und dann haben wir das war das erste, was fertig produziert worden ist und das Lustige an der Geschichte oder biografisch lustig ist, dass ich mir damals Philipp Jansen als Produzenten zu Hilfe geholt habe, um das abzumischen und zu mastern.
Ah, okay.
Und so haben wir uns kennengelernt und über, sag mal, Hey Dealer ist es dann zu der weiteren Zusammenarbeit gekommen. Die Nummer ist tatsächlich, das ist genau eine von denen, wo ich auch sagen würde, okay, das ist nicht so ein Live-Titel. Es ist ja auch quasi am Reißbrett entstanden. Und dann, dass solche Sachen sind dann, das ist immer schwer abzusehen, wie das dann live umsetzbar ist. Aber es ist einfach eins der schönsten Stücke von dem Album, ne? Und das gehört unbedingt auf so eine Compilation, finde ich.
Also ich würde da gerne noch einmal den Übergang schaffen und zwar, was viele die Leute, die jetzt zuhören, vielleicht auch noch nicht mitbekommen haben, ist, dass ja im Ventilverlag unlängst auch dein Buch Ich scheiß auf deutsche Texte, also ausgewählte und von dir kommentierte Songtexte erschienen ist. Und da sagst du über Hey Dina, alles liegt hinter einem gelblichen Schleier in den Tiefen der Synapsen vergraben und vor neugierigen Blicken verborgen. Dort gärt es vor sich hin. Und ich finde, das ist eigentlich eine schöne Sache, dieses Buch, was nämlich nochmal einen ganz anderen Kosmos auch auf dich als Songschreiber eröffnet und die Möglichkeit gibt, auch gerade über heißgeliebte Sterne-Songs noch ein bisschen mehr zu erfahren.
Ja, vor allen Dingen vielleicht auch anders, als man das in Interviews schon oft versucht hat zu erklären. Ne? Also mit einer gewissen poetischen Freiheit oder dem Raum, den man dann in so einem Buch hat. Ich muss sagen, ich habe das so ein bisschen als Gratwanderung immer empfunden, weil es auch oft so Songs den Zauber nimmt, wenn man zu viel erklärt. Mhm. Ich habe mich eigentlich mehr bemüht, so darzustellen, wie ich als Songschreiber so ticke. Ne? Also was löst diesen Funken aus? Dass man, okay, das ist jetzt ein Gedanke, der ist mir wichtig genug, das ist eine Formulierung, die mir gefällt, weil man braucht ja beides. Einen sinnvollen Gedanken und eine Formulierung, die die Leute abholt. Ne? So, das sind so die Eckpunkte. Ich meine, das sind Sachen, über die ich schreibe. Und ich habe dann gedacht, okay, ich habe auch in den letzten Jahren, in der Pandemie, ganz viel gelernt über Wissensvermittlung, ne? Weil ich das gemacht habe an der BIM und so.
Kannst du kurz erzählen, was die BIM ist?
Das ist ein britisches Institut, eine Universität, mittlerer Universitätsstatus, haben die erlangt, also vorher ein Institut, jetzt eben Universität.
British Institute for Modern Music.
Ja, genau, mit Popmusik angefangen, machen mittlerweile Film, Theater, alles Mögliche. Ne? Genau. British Irish Institute of Modern Music ist die.
Meine Erfahrung ist, ich kenne diesen Gedanken von dir, man sollte nicht zu viel erklären, aber wenn ich mal drüber nachdenke, ich habe bei meinen Lieblingssongwritern irgendwie immer gerne darüber gelesen und das hat eigentlich dann doch nie den Eindruck, den ich von dem Song hatte, kaputt gemacht, sondern ich hatte immer noch in meinem Kopf trotzdem noch den eigenen Eindruck. Deswegen nur so, das fiel mir nur gerade ein.
Unbelehrbar nennt man das.
Ja, ja, vielleicht. Ist auch richtig so, ne? Was liegt, das liegt. Nein, also was ich sagen wollte, ich habe viel gelernt über darüber zu vermitteln, also was mache ich da eigentlich? Man wird sich in dem Moment ja auch selber mehr darüber klar, was mache ich das, wie mache ich das eigentlich? Ja, und ich konnte das hier sehr schön aufschreiben anhand der eigenen Songtexte. Es war dann eine relativ leichte Übung, weil ich diese Arbeit vorher gemacht habe.
Und du warst auch in Berlin und Hamburg zumindest damit auf kleiner Lesetour. Ist das was du auch nochmal fortsetzen willst?
Ja, wir sind gerade tatsächlich am Buchen. Im November und vor allen Dingen im Dezember sind etliche Termine. Die wir jetzt gerade festgelegt haben. Also dazu muss ich sagen, ich habe am Anfang gedacht, was für eine absurde Idee ist das eigentlich, mit so einem Songtextebuch auf Lesereise zu gehen. Also dann kann ich die Songs ja auch gleich singen oder ein bisschen was dazu erzählen, normales Konzert halt. Und dann haben wir diese zwei Lesungen gehabt in Berlin und Hamburg, eigentlich nur, um so ein bisschen so ein Medienevent zu haben, ne, dass man, das kann dann angekündigt werden, darüber wurde berichtet im Radio, damit das Buch ein bisschen Präsenz in den Medien bekommt. Dann waren diese Abende aber so toll, also sowohl in Berlin, im Porsch-Teckel, das war ganz klein, aber da saßen dann vielleicht so 30 Fans, die Fragen gestellt haben und die konnten auch Fragen stellen, so es kam jeder dran sozusagen und wir haben ganz lange geredet und dann habe ich vorgelesen und dann noch ein Konzert gemacht und es war so ein toller Abend und im Nachtasyl in Hamburg ähnlich, da war Jenny Zülker Moderatorin, das ist dann ein bisschen anders gelaufen, die hat dann sozusagen stellvertretend für das Publikum die Fragen gestellt, aber war ähnlich schön und aus der Erfahrung heraus habe ich dann gesagt, okay, natürlich kann man das machen, das ist einfach ein anderer Abend, in dem es um das Buch geht und um die Songs und wir haben so eine Lesereise organisiert, die, wie gesagt, im September geht das los.
Hast du schon Daten bei dir?
Ich gucke jetzt hier gerade mal in mein Handy.
Ja, sonst denkt sich Joachim vielleicht auf welche aus.
27.09. in Bremen, 3.10. in Lüneburg.
Willingen, ne?
Willingen, Schwenningen, Bremen. Lüneburg, Dresden am 15.11., 16.11. Leipzig, 9.12. Hannover, 10.12. Frankfurt am Main, 12.12. Oberhausen. Da kommt vielleicht auch noch was dazu und am besten, weil es ja auch noch ein bisschen hin ist, kann sich das eh keiner merken, im Internet gucken.
Vielleicht nochmal zurück zu der Grandezza-Platte.
Also nicht nur vielleicht.
Oder auch ganz sicher. Es ist ja eine beeindruckende Sammlung erstmal, wo man, finde ich, dann irgendwie auch nochmal sieht, dass die Sterne ja immer so eine von diesen, ja, eine Bank waren irgendwie, wo man denkt, die schaffen das immer wieder mit so memorablen, tollen Hits. Da kann man sich darauf verlassen, dass die Sterne kommen immer wieder mit Hits, die hängen bleiben irgendwie mit großen Songs so rum. Das ist der eine Gedanke. Wie macht man das?
Ich glaube, das ist was auch nämlich in dem Buch steht, weil ich es nicht weiß. Diese Frage zu beantworten, also es gibt so Fragen, die möchte ich nicht beantworten, wie, was meinst du mit? Mhm. Dann, wenn ich das hätte erklären wollen, hätte ich es gesagt. Ne? Und man stellt ja Fragen, um was offen zu lassen. Und die andere ist tatsächlich, warum ist was erfolgreich? Ich glaube, das ist wichtig ist oder was wie ich mir das erklären kann, warum das die Sterne vielleicht auch so eine Art, nicht Hitmaschine, das sind wir ja nicht, ne, aber eine Kommunikationsmaschine, die ab und zu mal so Hits ausspuckt geworden ist, hat damit zu tun, dass wir ja nicht einfach nur Platten machen, sondern die ganze Zeit im Austausch mit dem Publikum sind. Das heißt, es gibt ja immer Feedback bei jeder Tour durch die kleinen Clubs und so. Je kleiner, desto mehr Kontakt hat man ja tatsächlich mit dem Publikum. Und auch wenn es nicht so die direkte verbale Kontakt ist, einfach über den Augenkontakt, du merkst, welche Zeilen bei den Leuten was auslösen, welche dramaturgischen Elemente greifen, dass sie so, du siehst das den Gesichtern an, wenn du auf der Bühne stehst, was passiert und wie werden die Songs gelesen. Und das ist ja eine Erfahrung, die jedes Mal wieder rückkoppelt in den nächsten Song. Und
sehr lebendig eigentlich auch, ne? Das ist ein sehr lebendiger Austausch, irgendwie was von auch eine tolle Funktion von Kunst ja auch, dass es Kommunikation ist.
Genau. Wir haben das an der BIM übrigens, wo ich nochmal darauf zurückkomme, es ist ja ein pädagogisches Prinzip auch und ich finde auch ein künstlerisches. Man nennt es Action Research. Das heißt, du wirfst immer irgendwas in den Raum, guckst, was passiert, wie wird das aufgenommen und dann in einem weiteren Prozess verarbeitest du das und entwickelst die Idee weiter sozusagen, verbesserst das die ganze Zeit. Und das ist im Grunde das, was wir seit 37 Jahren dann wohl offensichtlich machen.
Und apropos Austausch und mögliche Verbesserung, wobei aus meiner Sicht keine Verbesserung, aus meiner Sicht eher eine Verschlechterung, aber trotzdem interessant, dass es auf dem Sampler ist, ist Edwin Collins von Orange Juice Remix. Der fantastische schottische Sänger Edwin Collins hat einen Remix von dem Song Big in Berlin gemacht, den man da hören kann auf Grandezza. Da sind nämlich auch ein paar Abwandlungen drauf auf der Platte oder Sachen, die man vielleicht noch nicht gehört hat. Wie kam es denn dazu, dass Edwin Collins den Song geremixed hat?
Der hat den Single-Mix gemacht. Das ist kein Remix im Sinne von da gibt es eine Version und ich mache eine Alternative, sondern ein Single-Mix. Und es war ganz interessant, weil wir ja mit und auch ein bisschen widersinnig, weil wir mit dem Album, wo es hier eigentlich gedacht haben, okay, wir gehen so die Radio-Richtung, ne? Okay, Computer, also lassen diese elektronischen Mittel zu. Wir haben ja auch mit Thies Münter damals gearbeitet, der sehr elektronisch, dafür auch verantwortlich war, für die elektronischen Sounds. Und dann gab es dieses eine Stück, das da überhaupt nicht reinpasste, komplett analog gedacht und eingespielt war und für die Plattenfirma als Single am besten funktioniert hat. Und das war so ein bisschen okay, ich finde, es gibt andere tolle Stücke auf dem Album, die mehr in das Konzept passen. Und wir haben uns aber entschieden, dieses andere Konzept, diese Ausnahmesingle sozusagen dann auch logisch zu Ende zu denken. Also nicht
Big in Berlin.
Big in Berlin war das richtig. Also nicht zu versuchen, daraus jetzt eine Elektroniknummer zu machen, sondern konsequent analog das zu machen. Und da war es eben so, dass Edwin Collins, zu dem wir den Kontakt durch unsere Plattenfirma leicht herstellen konnten, der hatte zusammen mit seinem Kollegen Sebastian in London so diese ganzen Analoggeräte aufgekauft aus Studios, weil alle Studios das digitalisiert haben in der Zeit. Und dann haben die quasi diesen ganzen analogen Kram da gebündelt im Studio und haben sich das sozusagen ans Revers geheftet. Wir sind das analoge Studio und haben wir das gemischt. Und das war natürlich für mich auch eine ebenso große Ehre, weil ich, also Edwin Collins, Orange Juice und so, das war natürlich die Musik oder der Soundtrack meiner Jugend. Also 1984 habe ich nichts anderes gehört. Und
Joseph K.
Talking Heads vielleicht. Und so.
Joseph K.
Joseph K.
Ist auch so eine schottische Band, die mit Orange Juice zusammen in dieser Szene war. Irgendwie
und, ist mir nicht so präsent. Okay. Aber ja, das war wahrscheinlich auch Postcard und so, ne? Da gab es unglaublich viele tolle Bands.
In der Visions hieß es zu Grandezza, die Hits von Die Sterne, den lässigsten Vertretern der Hamburger Schule, sind ein Leistungsnachweis ohne Schwächen. Was sagst du dazu?
Ach ja,
ohne Klingt Schwächen. Ja nicht so lässig, Leistungsnachweis.
Leistungsnachweis ohne Schwächen klingt auch nicht lässig. Aber ja, also zu sagen, das ist im Grunde das, was Knarf Relim sagt mit King ist Fehler. Ne? Fehler ist King, Entschuldigung. Also das ist ja in meiner Erfahrung dazu oder Anekdote dazu, wenn Konzerte nicht richtig funktionieren, weil die Stimmung nicht toll ist, es ist kalt im Raum, die Vorband konnte nicht kommen, man muss von 0 auf 100 und so weiter. Das Beste, was einem passieren kann, ist ein Totalausfall der Technik. weil in dem Moment hat man das Publikum auf seiner Seite. Mhm. Und dann, also das ist der
Icebreaker ein bisschen,
der klassische, ja. Ganz genau.
Ein besonderer Leckerbissen. Auf Grandezza ist ja der Song in diesem Sinn auf Mandarin. Ist das eigentlich inspiriert von eurer China-Tour 2014 oder wie kamst du auf die Idee?
Nee, es ist vorher entstanden und zwar... wir schreiben das Jahr 2012. George Lind vom Lieblingslied Records, so jetzt ist es mir eingefallen, hat einen Film gemacht und auch einen Sampler mit der Idee, chinesische Bands auf Deutsch singen zu lassen, deutsche Bands auf Chinesisch, um so eine Art Kulturaustausch anzuschieben, diese Bands, chinesischen Underground-Bands auch bekannt zu machen, also Punk-Bands waren das meistens. Und Anlass und Finanzierung war die Weltausstellung in Peking, glaube ich. Mhm. Also auf jeden Fall so ein großes, ne? So, da gibt ja so Events, wo es dann Geld gibt für sowas. Und da kam der Auftrag, ey, wollt ihr nicht mitmachen? Und da sind die Ärzte zum Beispiel dabei bei diesem Projekt gewesen. Also bekanntere deutsche Bands. Und war natürlich ein Heiden-Challenge und ein Spaß, das zu versuchen. Ich habe also sozusagen den Text bekommen von auf Mandarin von einer Übersetzerin, die auch das eingesprochen hat, damit ich, weil es ist, man kann ja sonst nicht viel damit anfangen, wenn man die Sprache nicht kann, sodass ich die Möglichkeit hatte, die Laute zu imitieren. Und dann habe ich Ketu, meine Bekannte aus Hamburg,
Restaurantbetreiberin,
lange auch Szene quasi Figur, ne, war schon in den 80er Jahren sozusagen der Goldene Stern, das Restaurant, wo Alfred Hilsberg rumhing mit seinen Bandkollegen und so weiter.
Ich habe ein ganz tolles Foto. Lou Reed sitzt bei ihrem Tisch, ja, wartet auf sein Essen.
Ja, genau. Das war wirklich ein ganz wichtiger Szeneort, den ich nicht mehr kennengelernt habe. Das war schon so ziemlich am Ende, als ich nach Hamburg gekommen bin. Auf jeden Fall, sie spricht eigentlich gar nicht Mandarin, sondern Kanton. Und das Erste, was sie zu mir gesagt hat, war, du weißt schon, dass wir uns totlachen, ne? Und dann so, okay, Challenge accepted und habe das gemacht. Ich spreche mehr, als ich singe. Also das war der Kompromiss. Ich habe den wirklich diese 1:1 die Aussprache imitiert und dann konnte ich die Melodie nicht ändern, weil ich wusste, das ändert die Bedeutung der Worte.
Ja.
Also es ist so drüber gesprochen. Ich finde, das aber war ein sehr lustiges Experiment und ich bin sehr stolz, dass sie dann, als ich ihr das vorgespielt habe, dass sie gesagt hat, das ist gut. Das ist ja verrückt. Hätte ich nicht gedacht.
Genau, Frank, bevor wir die Tourdaten durchgeben, es gibt ja zwei oder sogar drei interessante Vorbands,
Support Acts,
genau.
Sagen wir Fachleute,
genau, Support. Die mit euch spielen, das ist eben zum einen Frau Lehmann, tolle Band, und Fee kennen wir sowieso schon ganz lange, hat bei unserem 24-Stunden-Konzert mitgemacht und so weiter. Wie kam es dazu?
Es ist so eine Mischung immer. Ich verlasse mich normalerweise, wenn ich eine Band nicht live gesehen habe, sehr gern auf unsere Agentur, die Q Agency, weil die in Berlin sitzen und sich alles angucken, ganz viel Kontakte haben. Und es kommt ja oft bei der Auswahl vom Support auch darauf an, nicht nur, wie ist die Musik, sondern wie ist es live. Ne? Also ist es ein überzeugender Live-Act und das ist natürlich unmöglich zu sagen, wenn man es nicht gesehen hat. Es sind jetzt unterschiedliche Geschichten. Also Fee Kürten habe ich auch gesehen bei eurem 24-Stunden-Event. Mhm. War ja sie hat in Hamburg gewohnt und war relativ präsent. Von daher war das leicht zu sagen. Sie hat sich gar nicht bemüht um diesen Job, sondern wir sind drauf gekommen oder ich weiß auch nicht. Oder Torben hat es vorgeschlagen. Ich weiß nicht. Irgendwie jedenfalls völlig naheliegend. Klar. Also auch super. Es ist natürlich toll für uns immer, Bands zu haben, die auch, also wo jetzt nicht 9 Leute auf der Bühne stehen, weil das ein logistischer Albtraum ist.
Jetzt seh ich euch!
Ja,
du siehst und du hörst uns jetzt, oder? Genau, alles klar.
Hallo.
Wir haben es hingekriegt, endlich.
Und wir haben heute das große Glück, eine der 2 bzw. 3 Bands zuzuschalten. Die Rede ist von Fee Kürten alias Tell a Vision, einer eklektischen Animistin, die mit ihrer Mixtur aus Elektronik und Spoken Word aus Rap und Fieber bei Zeiten wie die Laurie Anderson des Hip-Hop klingt. Ihr neues Album ist selbst betitelt und sehr gut. Es sorgt für regelrechte Stampeden auf der Hirnhaut und wir freuen uns heute sehr, Sie begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen bei Neues aus der Opiumhöhle, Fee.
Hallo, ich freue mich auch, Tiere.
Fee, wann haben wir uns eigentlich das letzte Mal gesehen? Irgendwann mal auf dem Flohmarkt, aber sonst wahrscheinlich 2019, als du bei unserem 24-Stunden-Konzert mitgemacht hast,
ja,
oder?
Ja, das war toll, das ging die ganze Nacht. Wann war das? 2019?
2019, ja, es ist ein bisschen her und wir haben uns dafür entschieden, Television Personalities All the Young Children on Crack zu singen. Ne? Das war.
Das war stark.
Ein schöner Moment.
Es hat ganz viel Spaß gemacht, ein riesiges Happening. Ja.
Ich saß am Schlagzeug, wenn ich mich richtig erinnere.
Hat Tobi den Dienst verweigert.
Ja, das war so. Fee, kannst du dich noch im Detail daran erinnern, an diesen Auftritt, was da vorgefallen ist und wie hast du das erlebt?
Ich meine, ich war vorher noch irgendwie, hatte ich noch eine Sache auf Kampnagel und bin da tatsächlich dann direkt mit dem Taxi hin. Noch mit einer Posse und dann war da doch auch hier aus München, wie heißt die noch?
Veronika Cutter von Friends of Gas.
Wir waren da immer so hinter der Bühne, dann zwischen, also mitten im Song mal kurz nach hinten eine Cola geholt, dann wieder auf die Bühne, so, das war ganz entspannt. Und du warst großartig am Schlagzeug, erinnere ich mich.
Oh, danke.
Sehr explosiv.
Vielen Dank.
Du warst
auch
da.
Schön. Wir haben uns viel gefragt, war das eigentlich der Moment, in dem ihr euch kennengelernt habt, Frank und du?
Da an dem Abend?
Ja.
Frank, dich kenne ich doch schon länger. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich Frank kenne, ich kenne dich über die WUT-Sache. VUT, sorry. Über die Wut, da hattest du mich ja mal angefragt wegen einer Podiumsdiskussion sozusagen über Musikproduktion in Hamburg.
Ja, das kann dann so ab 2016 gewesen sein.
Ja, das war nämlich noch früher, also lass es 2018 gewesen sein. Ich war auf jeden Fall noch in Hamburg zu der Zeit.
Ja, genau. Ja, und ich krieg das auch nicht mehr auf die Reihe. Also wann war euer 24-Stunden-Konzert?
2019,
das heißt dann war's. Ich hab das den Zeitstrahl durcheinander gebracht. Auf jeden Fall habe ich dich natürlich vorher mal irgendwo live gesehen und deswegen auf die Idee, also wie sucht der VOT, suchte nach einer weiblichen Person, die sich selbst produziert, so, ne? Und das ist auch.
Da gibt es ja nur 2%, ne?
Auf jeden Fall sofort an dich gedacht, weil ich dich gerade irgendwo gesehen habe.
Da waren auch hier von Clouds Hill der junge Mann dabei. Aber ich war auch an dem Abend sehr schüchtern, muss ich sagen.
I feel you, weil man ist ja nicht unbedingt, als Musiker sieht man sich nicht in solchen Podiumsdiskussionen, ne? Also das ist nicht die vertraute Umgebung. Und ich bin, also als ich beim VOT angefangen habe, das war ja VOT Hamburg, war ein bisschen später noch, bin ich quasi darüber auch in diese Situation mehr reingewachsen. Beim VOT Hamburg habe ich das dann immer moderiert, auch diese Abende. Das war dann schon ein ganz schöner Schritt für mich, weil ich früher auch immer nur auf solchen Podium gesessen habe und gedacht habe, was gehöre hier nicht hin, das ist keine Bühne, was mache ich hier, wo ist mein Instrument? Und man wächst da rein.
Mhm, ja. Ja, und wir saßen so auf Barrockern in einer Reihe, wie so Hühner, und haben dann so die Fragen vom Publikum beantwortet und aber ich mache das gerne immer wieder. Ich mag diese Herausforderungen sehr und ich muss das auch noch mehr lernen.
Aber ich meine, jetzt könnt ihr euch bald beide wieder entspannen, denn dann seid ihr auf einer Bühne mit Instrument. Und bist nämlich die Vorband der Sterne für, Frank, jetzt musst du mir helfen.
6 Konzerte?
Ja, wir mussten die Tour so ein bisschen aufteilen, aus logistischen Gründen, wie das ja oft so ist. Und Television, also Fee wird uns begleiten ab Düsseldorf, ne? Also ab dem 18.3.
Ja, genau.
18.3. bis zum 24.3. bist du, nee, da bist du nicht mehr dabei. Am 23.3. in Hamburg bist du noch dabei, oder?
Korrekt.
Wir haben dann nämlich ein Zusatzkonzert mit Christian Querlander am 24.3. und dann.
Jetzt gib einmal kurz alle Konzerte hier durch.
Den ersten Teil der Tour wird Frau Lehmann Support machen. Es ist eine Künstlerin aus Leipzig. Die spielt dann in Hannover, Leipzig, Frankfurt und Dortmund. Vom 13.3. bis zum 16.3. und ab dem 18.3. wird Television uns begleiten. Das ist in Düsseldorf, Schorndorf, Nürnberg, Dresden, Berlin und Hamburg. Und wir haben sogar noch einen dritten Teil der Tour. Soll ich den auch direkt ansagen,
finde
ich? Wir reden über die Künstler vielleicht im Einzelnen noch später, aber wir machen dann nochmal eine Tour, die in Wien beginnt, also in Österreich, am 8.5. zusammen mit Angela Augs, der uns in Deutschland schon mal supportet hat letztes Jahr auf der Hallo Euphoria Tour. Ganz toller Künstler, den kenne ich auch schon so lange, seit 2017, 16 oder so. Sehr, sehr ruhig und sehr intensiv. Also auf jeden Fall auch toll. Angela Augs spielt ab dem 8.5. in Wien, am 9.5. in Steyr, Dornbirn, in Übersee am 11.5. Und das war's, genau. Danach kommen so ein paar Festivals noch. Aber das machen wir dann ohne Support.
Und du, Fee, du hast ja kürzlich jetzt dein neues Album rausgebracht. Es ist selbstbetitelt, das heißt Tell a Vision. Und du hast das zumindest teilweise in London aufgenommen oder sogar ganz?
Ich habe das Album in Berlin aufgenommen. Also die meisten Tracks habe ich tatsächlich in Berlin in meinem Studio aufgenommen und habe sie dann mitgenommen nach London. Da haben wir nochmal, da habe ich zusammen mit Hannes Plattmeier nochmal gemischt und ein paar so Ad-Tracks gemacht, also Synthesizer. Und vor allem die Gesänge nochmal neu aufgenommen.
Und dir einen Rapper dazu geholt.
Genau, einen Rapper habe ich mir geholt, ja. Nee. Also die Verbindung stand ja schon vorher an. Mit Brother May wollte ich sowieso schon länger zusammenarbeiten. Und das war auch mit ein Grund, warum ich das in London gemacht habe.
Ist das, also erzähl mal was über den, wie hast du den kennengelernt? Ist der aus London?
Ja, Brother May ist aus London. Ich habe kurze Zeit vorher, also es ist ja jetzt alles schon eine Weile her, 2 Jahre oder vielleicht, wenn nicht sogar 3, ist ja mal eine Menge Vorplanung, so ein Album. Habe ich die Leute von Curl kennengelernt. Das sind Mika Levy und Kobe Say und halt auch Brother May, so die Ecke. Die haben dann in Berlin gespielt, haben uns getroffen und so weiter. Und dann habe ich halt Brother May. Ich glaube, noch vorher habe ich Brother May sogar über Instagram geschrieben, weil ich seine Musik gefunden habe und seine Stimme so geil fand. Ich habe mich sehr in seine Stimme und seinen Style einfach verliebt und habe ihn angeschrieben, meinte, wollen wir mal irgendwie eine Collab machen, und er war sofort down und war dann irgendwie ein paar Wochen später in Berlin und dann haben wir uns halt alle getroffen. Und
wie war das, so aus Deutschland rauszukommen und in London aufzunehmen?
Also aus Deutschland rauskommen immer gern wieder, also das mache ich ja schon ziemlich lang und gern. London war für mich neu, weil es war ja immer eher so USA, wo ich viel lange gelebt habe und immer eher so nach dahin geguckt. Und dann London war für mich relativ neu und ich dachte, wie praktisch, ist ja auch näher dran und günstiger und man kann mal kurz zwischendurch hinreisen und so. Und ich glaube, es kam wirklich grundsätzlich durch mein Interesse an dieser ganzen Musikszene um Mika Levy herum und dadurch, dass ich die halt kennengelernt habe auch. Also Mika Levy ist für mich sowieso schon länger ein Begriff, seitdem ich 16 bin so ungefähr. Und dann war sie auf einmal wieder in meinem Leben und die ganze Szene. Und das hat mich dazu bewegt, nochmal tiefer nach London reinzuschauen. Und natürlich auch Hannes Plattmeier, der da schon lange arbeitet und den ich vor bestimmt 10 Jahren über Tobias Levin kennengelernt habe. Denn Hannes war ja sein persönlicher Engineer in seinem Studio sehr lang für viele Projekte. Und wir hatten dann mal auch eins zusammen gemacht und so hatte ich Hannes kennengelernt. Und so kam einiges zusammen, dass ich dann mich bei Hannes gemeldet habe und er so, ja, komm vorbei. Er hat dann ein super kleines, schönes Studio in Whitechapel und da haben wir uns mehrere Male getroffen. Und ja, immer wenn ich jetzt nach London fahre, treffe ich natürlich auch Hannes in seinem Studio und so.
Und erzähl doch mal ein bisschen was, worauf können sich denn jetzt die Leute, die zur Sternetour kommen, freuen? Du wirst allein auftreten, ne? Und dein neues Album hauptsächlich spielen oder was wird da passieren?
Genau, ich spiele hauptsächlich die neuen Songs von meinem neuen Album und werde ein halbes stündliches Megaset hinhauen.
Megaset, okay.
Ein paar Instrumente dabei, bisschen Playback, bisschen Performance, ja, ein bisschen Back to the Room.
Halbe Stunde natürlich, weiß jeder, viel zu kurz. Ist natürlich aber der Support-Job. Soll ja die Leute auch hungrig zurücklassen, ne? Also da freuen wir uns drauf, dass den Leuten sagen, okay, jetzt müssen wir noch die Sterne gucken, echt, na gut.
Es wird intensiv, so, also sein. Ich mag ja, halbe Stunde finde ich sogar ganz gute Länge, also ich mag sogar 25 Minuten, es ist halt wie ein kleiner Knall und dann können sich alle wieder beruhigen.
Und wie ist das für dich, mit den Sternen auf Tour zu sein? Wie hast du denn die Sterne so früher erlebt und ist das, genau, erzähl einfach mal ein bisschen.
Also ich habe ja auch 9 Jahre in Hamburg gelebt, da waren die Sterne natürlich immer ein Begriff und Frank. Ich muss zugeben, ich war nie in der Szene oder nie, also in so 90er Jahre war ich ja noch zu klein. Ich glaube, das kam alles so ein bisschen eher vor mir. Ich bin, wie soll ich sagen, ich bin total geehrt und ich freue mich wahnsinnig auf die Tour. Und ich freue mich schon, ich bin schon sehr gespannt auf euer Set vor allem. Und ob ihr Universal Tellerwäsche auch spielt.
Na, machen wir sowieso immer. Also jetzt, und da verrate ich jetzt kein großes Geheimnis. Für uns ist tatsächlich relativ Routine. Also wir haben auch, wenn wir ein neues Album haben, immer 50% des Programms quasi mit den älteren Songs, weil wir wissen, die Leute gehen sonst sehr unzufrieden nach Hause, wenn wir nicht Universal Tellerwäscher zum Beispiel spielen. Und das ist auch, ich meine, das ist der Grund, weshalb wir oder so eine Band, die so lange unterwegs ist wie die Sterne, dann unter anderthalb Stunden nicht rauskommt. Ne? Also es ist schwierig. Das kann man natürlich machen, aber es wäre dann kein Sternekonzert, wie die Leute sich das vorstellen. Aber dann ist auch gut. Ich habe früher, als junger Punk oder so, hat man das natürlich verachtet, wenn Bands 2 oder 3 Stunden performt haben. Und die frechen englischen Punkbands, die so gerade über den Kanal gekommen sind, haben ja auch höchstens nach 20 Minuten mal abgebrochen, einfach aus Bock so oder aus Geste, um das eben sozusagen diesem 70er-Jahre-Gestus der abendfüllenden Veranstaltungen so zu widersprechen. Da komme ich eigentlich eher her, aber ich muss sagen, es ist einfach was anderes, hat sich
ist organisch gewachsen.
Ja, wir haben uns ja von einer Band in eine Institution verwandelt und dann ist das sozusagen der Nebeneffekt.
Ich finde für viele Leute ja auch sehr angenehmer Nebeneffekt. Ich glaube, liegt keine Pink Floyd-Gefahr in der Luft.
Die Pink Floyd-Gefahr, ich hab auch gerade händering nach einem Beispiel gesucht, aber genau, das ist halt so. Ja, danke.
Fee und ich kennen uns ja auch schon seit den Nullerjahren, ne? Und da kann ich mich noch erinnern, dass da haben wir zusammengespielt, ich mit meiner Band Bessere Zeiten noch als Schlagzeuger und Fee mit ihrem Auftritt. Und dann, ich weiß noch, wie Fee dann zu mir kam und meinte, ja, Bessere Zeiten, das ist ja alles so bestimmt total schlau und so, aber irgendwie ist ja bei ihr so der Funke nicht so ganz übersprungen. Dann weiß ich aber noch, als du Bürgermeister Nacht das erste Mal live gesehen hast, war das ganz anders, deine Reaktion, da fandst du das viel unterhaltsamer und viel besser, kann ich mich erinnern. Also fällt mir dazu noch ein. Und Fee hat natürlich auch einen Gastauftritt auf meinem ersten Album gemacht, bei dem Song Geheime Macht.
Oh yeah.
Und da hatte ich dich nämlich gesehen in dem Film Die Liebe frisst das Leben von Oliver Schwabe, wie du einen Tobias Gruben-Song gesungen hast. Und ich fand das so toll, weil ich habe dich da zum ersten Mal eigentlich auf Deutsch auch einen Song singen hören. Und ich fand, dass du das total überzeugend und toll interpretiert hast. Und daher kam eigentlich die Idee, dich zu fragen. Und dann hast du bei der Platte mitgesungen, es kam ja als Single raus, du hast beim Video mitgemacht und in Berlin im Badehaus bist du sogar mit aufgetreten.
Stimmt, das war auch toll, ja.
War ganz toll.
Ja, was meintest du zuerst? Oh mein Gott.
Wir machen das so, apropos interpretieren,
ja.
Wir müssen auch mal an die Essentials ran, sozusagen, dieser Sendung.
Was heißt das?
Das heißt, dass ich jetzt wieder an Joachim abgeben werde, der die beliebteste Kategorie, viele Leute verzehren sich bereits danach, einmal präsentieren wird und sie heißt das Geräusch des Monats.
Das Geräusch des Monats.
Ach so, ja, stimmt, das gibt's ja. Richtig, das Geräusch des Monats. Fehl ist da vielleicht, wir haben bei unserem Podcast immer die Kategorie das Geräusch des Monats. Das machen wir jetzt mal. Das ist gar nicht so kompliziert. Es gibt ein Geräusch. Finde alles okay?
Du wirkst bei mir ist alles okay.
Okay, gut. Es gibt immer ein Geräusch des Monats. Ich muss zugeben, dieses Mal war ich schlecht vorbereitet auf das Geräusch. Deswegen habe ich so ganz spontan, weil wir hier gerade Mozartkugeln essen und Hannes,
das hätte
mich
auch
eben,
keine ahnen können, ne,
mit Hannes dem hat mich eben ermahnt, dass ich zu dicht mit der Mozartkugel beim Essen am Mikrofon war. Und dann schmatzt es natürlich. Und deswegen ein Schmatzen ist ein abstoßendes Geräusch. Ich hasse es und ich mag das überhaupt nicht. Aber ich muss mich und die Hörerinnen jetzt damit konfrontieren. Das Geräusch des Monats ist dieses Mal Schmatzen. Ich mache das mal kurz vor. Die Tradition, liebe Fee, ist, dass alle Gäste das Geräusch dann einmal nachmachen.
Okay.
Genau. Das geht also dieses Mal so. Nee, irgendwie habe ich das nicht richtig. Genau.
So dezent, das kann man ja kaum hören.
Ich habe nichts gehört, da war ein fettes Gate drauf gerade.
Das gegated.
Ich höre nichts.
Ja, genau, das ist auch die ganze Technik, die wir benutzen, ist darauf ausgelegt, solche Geräusche eben nicht zu übertragen.
Die interessanten aber gut, Geräusche
ich,
gehen unter.
Ich mach dann mal nach.
Oha, das
ja? Ich habe das deutlich, ja, es ist so, fast schon so
hast
ein...
Hast du es gehört?
Ein Schmatzer habe ich gehört.
Ja, also so.
Ich mach weiter, es war sehr gut.
Klang wie ein Kuss.
Ja, es ist ja auch ganz dicht bei, oder nicht?
Jetzt noch Fee.
Schmatzen finde ich aber schon echt hart. Also ich habe heute jemanden auf der Straße schmatzen hören und es hat mich schon ein bisschen getriggert, muss ich sagen.
Ja, ich auch so, ich finde das schrecklich, wenn man Bahn fährt Ich bin ja sehr geräuschempfindlich, wie ihr alle wisst. Und zum einen finde ich es furchtbar, wenn Leute knistern mit Sachen. Man will so ein Nap machen. Gegenüber holt jemand so ein Brot aus und es knistert die ganze Zeit und es hört nicht wieder auf. Das ist grässlich. Aber wenn die Leute dann anfangen zu schmatzen, dann bin ich, wie sagt man so, da bin ich raus. Ne?
Joachim, da muss man sich vielleicht auch mal in die andere Perspektive begeben. Ne? Was sollen die Leute sagen, die deine ganzen Geräusche hören müssen?
Das Geräusch des Monats.
Gewinnen kann man diesmal das Buch Ich scheiß auf deutsche Texte von Frank Spilker. Ihr kennt das Prozedere. Ihr schickt auf Instagram ganz einfach eine Geräuschnachricht an unseren Instagram-Account, dem ihr bitte auch alle gerne folgt. Da freuen wir uns tierisch. Genau, und dann schauen wir bei den besten Geräuschen. Da gibt es eine Gewinnerin, einen Gewinner. Und der kann sich dann zieren. Und der kann dann frohlocken mit dem Buch Ich scheiß auf deutsche Texte von Frank Spilker. Eine tolle Sache. So, und Finn, sind wir dann schon dabei, zum Beispiel bei unserem Track?
Ah,
oder hattest du noch
Punkte? Ich bin nicht...
Fee, hast du noch was ganz Dringendes loszuwerden?
Also ich würde ganz gern das Buch gewinnen.
Ja, dann musst du eine Geräuschnachricht an den Bürgermeister schicken.
Fee, musst du gar nicht.
Ein Schmatzen. Ich habe ein Geräusch. Warte.
Ja, was ist das eigentlich, was du da durch die Nase ziehst?
Hört ihr das denn? Könnt ihr das hören?
Das könnte man hören.
Ja, ja. Was ist das, Fee?
Das ist ein Inhaliergerät aus Glas.
Ja, du inhalierst aus gesundheitlichen Gründen oder gerade legalisierte Substanzen.
Opium.
Nö, das ist einfach der Aktivinhalator von Machold. Da ist... Eukalyptus drin, glaube ich. Oder also ich tue immer gerne die Olbers-Tropfen da rein.
Ah, okay.
Ja, Eul auf Olbers.
Ist das schon die Tourvorbereitung?
Ja, das mache ich immer zwischendurch und das ist super gut, auch für so wie Gesangstraining. Das ist einfach, es entspannt euch auch dadurch, dass man so tief einatmet und das alles mal durch den Körper gehen lässt.
Es ist ätherische wirklich, Öle, alles
da. Ja, also mit Wasser natürlich verdünnt, weil das ist ganz schön scharf, das Zeug. Aber es tut wahnsinnig gut, es macht alles frei und gleichzeitig ist es auch eine Atemübung.
Wir sprechen darüber. Was, ich weiß nicht, ob du es eben mitbekommen hast. Ich habe angekündigt, du musst dich nicht bewerben und hier weitere Schmatzgeräusche einreichen. Ich schenke dir ein Buch, wenn wir uns sehen.
Das ist schön, das ist cool. Das,
einfach, weil ich bin.
Gut, yes. Liebe Hörerinnen und Hörer, Leute, die aufmerksam die letzten beiden Folgen des Podcasts verfolgt haben, haben gemerkt, da ist was passiert. Die letzten beiden Folgen gab es immer neue Bürgermeister-Tracks und die Gäste haben da mal mitgemacht bei den Tracks. Und wir haben auch dieses Mal einen ganz neuen Bürgermeister-Stomper, also diesmal ist es sogar ein richtiger Hit, vorbereitet. Und jetzt werden wir uns mal eine ganz rohe Version anhören. Wir haben da ein bisschen drauf zugearbeitet, aber da fehlt noch ein bisschen Melodie und alles, aber ist einfach mal das, was wir jetzt haben. Hey, ho, hey.
Ich werde sagen, dass ein Geist im Haus wäre und den Apotheker nach mehr Pillen fragen. Ich brauche noch eine Horrorstory, rote Augen und leere Köpfe. Ich werde keinen Gang zurückschalten, meinen Körper strapazieren, bis er aussieht wie eine Absichtserklärung gegen den Alltag. Ich werde die Wolken dressieren, John Cale zu imitieren. Und wenn sie's nicht kapieren, was hab ich zu verlieren? Ich werde weitergehen. Vorwärts mit Umwegen, vorwärts mit Umwegen, vorwärts mit Umwegen.
Das ist das, was wir da jetzt so bisher haben. Die Sachen, die Finn vorhin eingesungen hat, die sind noch ein bisschen unfertig, also da fehlt noch ein bisschen Melodie und alles. Hallo Fee nochmal.
Ja, ich bin da.
Ah ja, alles klar. Genau. Ja, das ist das, was wir bisher haben. Es hat schon ein paar schöne Elemente. Manches ist noch ein bisschen sehr rough, haben wir jetzt gerade gehört. Da beschäftigen wir uns dann gleich nochmal mit, vielleicht. Gell?
Ja, da müssen wir nochmal ran.
Genau, müssen wir nochmal ran. Fee, bevor wir jetzt uns verabschieden, erzähl doch mal ganz kurz, was du aktuell noch so machst, was dich noch so umtreibt, was du planst. Außer der Sternetour.
Ich sitze gerade an neuen Demos, also ich schreibe neue Songs. Das mache ich gerade. Ich baue auch gerade ein bisschen so eine neue Bühnenshow, also genau, mit dem Team und die Dinge. Ich spiele auch eine Show in Prag, in der Meat Factory im Mai mit einer tollen Künstlerin, Ke Avil. Und sonst, das sind gerade so die Pläne.
Okay. Ja, das mit dem Entstehungsprozess, deswegen machen wir das ja, weil das so direkt ist, jetzt immer zu jedem neuen Podcast Musik zu machen. Und dann am Ende haben wir ja quasi Ende des Jahres eventuell eine Platte fertig, wer weiß, wenn dann einfach 12 Songs da sind. Das ist so direkt irgendwie, das finden wir ganz gut. Hast du schon eine Idee, was du zu dem Song beitragen könntest? Sagen wir das.
Also gesanglich auf jeden Fall. Ja. Ist das eigentlich Finn, der da singt, oder bist du das, oder seid ihr das beide?
Das ist Finn eigentlich. Es gibt noch ein paar Stellen, wo ich vergessen habe, mich rauszunehmen am Ende. Mit dem ich werde mich nicht wiederholen. Das sollte eigentlich draußen sein. Das ging so schnell jetzt alles, dass da so ein paar.
Cool. Ja, da kann man. Genau. Ja, ich denke, gesanglich ist cool, sonst muss ich nochmal gucken, was ich hier so habe.
Das klingt toll. Dann sagen wir jetzt hier an dieser Stelle, es läuft nämlich auch die Zoom-Zeit ab.
Jetzt schon?
Herzlichen Dank. Es nützt ja alles nichts. Wir bedanken uns sehr, sehr herzlich bei dir fürs Dabeisein, Fee, und hoffen, wir sehen uns dann in Kürze mal in echt wieder.
Genau. Und die Leute freuen sich, dich mit den Sternen
zu sehen. Ja, ich freue mich auch, die Leute zu sehen und die Sterne.
Und hört Fees Platte.
Danke. Danke fürs Zuschauen.
Ciao, Fee. Es war schön, dich mal wieder zu sehen. Ciao. Bis denn.
Frank, lass uns doch abschließend nochmal darüber sprechen, was du aktuell machst. Schreibst du schon wieder an neuen Songs? Ich habe auf der anderen Seite dich vor einigen Monaten im Teehaus in Planten und Blumen aus einem neuen Prosatext lesen hören. Da war vom Wald die Rede, vom Vergessen und dem Wunsch zu erinnern. Bist du damit schon weiter?
Ja, möchte ehrlich gesagt, ich habe das letzte Jahr so ein bisschen, wenn wir mehr Zeit hätten, würde ich noch über diese ganze Pandemiesituation und was das mit mir gemacht hat reden. Aber ich würde jetzt mal so zusammenfassend sagen, das ganze letzte Jahr eigentlich damit verbracht, auf die Bremse zu treten, überhaupt aus so einem reinen Funktionieren herauszukommen und zu gucken, wer bin ich überhaupt, was will ich überhaupt? Und diese Texte, die ich da gelesen habe im Teehaus, gehören auch dazu. Da ist einiges entstanden, wo ich jetzt noch nicht sagen kann, was daraus wird. Ich arbeite tatsächlich an Prosa-Ideen im Moment. Also ich habe versucht, das für mich zu sortieren und für mich in einen Rahmen zu packen, der dann auch so konsumierbar ist oder der so einen erzählerischen Sinn macht. Da bin ich ziemlich weit. Ich habe auch mein Studio aufgeräumt, Sport getrieben, und ich sorte das alles gleich ein. Ich habe alles Mögliche für mich getan, ohne zu sagen, okay, das und das Produkt wird daraus. Mhm. Und deswegen kann ich mich da noch nicht festlegen, aber es ist meine Erfahrung, ich mache das ja schon ziemlich lange, gibt nichts Wichtigeres als solche Phasen. Einfach ohne Ziel zu sammeln und versuchen erstmal zu verstehen, warum mache ich den Scheiß überhaupt, was will ich überhaupt sagen und wem. So. Ja, und das ist so, das Gefühl, was ich jetzt gerade habe, ist, das geht jetzt wieder los. Ne? Also es wird langsam konkreter. Platte wird es natürlich geben. Wir sind mit der Band, haben wir geprobt. Es gibt schon neues Material, das ist auch so gescribbelt. Ja, und einen Zeitplan gibt es noch nicht. Deswegen ist es so, was der Spilker immer so sagt, ja, das neue Album ist nach dem letzten Album, ist vor dem nächsten Album und so. Ist natürlich so, aber hilft jetzt auch keinem so richtig weiter, so eine Information.
Doch, ich finde, man kann sich ja schon mal drauf freuen.
Hörst du nicht auf, das ist ja schon eine Information.
Ja, das ist ja auch unserem treuen Publikum zu verdanken, dass es so ist. Also es ist ja wirklich so, dass wir jetzt diese Grand Setzer-Tour und so machen können ohne neues Album. Und merken, die Leute haben einfach Bock drauf, auch nach einem Jahr und auch nach diesen vielen Wiederholungen. Wir waren jetzt relativ oft auf Tour, nochmal die Sterne zu sehen. Und ich fühle mich so getragen im Moment dadurch. Das ist halt fantastisch.
Wir freuen uns auch drauf und nutzen dann dieses Hochgefühl, um hier aus der Opiumhöhle rauszugehen, uns durch den Sonntag tragen zu lassen, an dem wir hier aufnehmen. Und empfehle nochmal allen Hörerinnen und Hörern ausdrücklich, Grandezza zu besuchen, die Tour zum gleichnamigen Jubiläumsalbum der Sterne. Es wird sehr gut werden. Wir sagen vielen Dank, Frank Spilker. Cheers. Tschüss.
Danke und für die Einladung.
Auf Wiedersehen. Yes.
Sehr gerne.
Hey, ho, hey. Thank you.
Geist im Haus wär und den Apotheker nach mehr Pillen fragen. Ich brauche noch eine Horrorstory, rote Augen und leere Köpfe. Ich werde keinen Gang zurückschalten, meinen Körper strapazieren, bis er aussieht wie eine Absichtserklärung gegen den Alltag. Ich werde die Wolken dressieren, John Cale zu imitieren. Und wenn sie es nicht kapieren, was habe ich zu verlieren? Ich werde weitergehen, vorwärts mit Umwegen, vorwärts mit Umwegen, vorwärts mit Umwegen. Mit Gott, ich mit dem Delirium. Ich werde nicht erfolgreich, sondern immer bloß müde sein. Nicht gemäßigt, sondern immer nur lauter schreien. Ich werde die Wolken dressieren, John Cale zu imitieren. Und wenn sie es nicht kapieren, was habe ich zu verlieren? Ich werde weitergehen, vorwärts mit Umwegen, vorwärts mit Umwegen, vorwärts mit Umwegen. Zeit ist nicht vorbei.
Diese Zeit ist nicht vorbei.
Sie wird es niemals sein.
Sie wird es niemals sein.
Ich werde weitergehen.
Ich werde weitergehen.
Vorwärts mit Umwegen. Diese Zeit ist nicht vorbei.
Diese Zeit ist nicht vorbei.
Sie wird es niemals sein.
Sie wird es niemals sein.
Ich werde weitergehen.
Ich werde weitergehen.
Vorwärts mit Umwegen.